D-Radio Wissen 100.
Es war ein wunderbarer Sommerabend. Freitag. Party im Park. Ein guter Freund hat seinen Geburtstag gefeiert. Viel Bier, ausgelassenes Quatschen. Und dann summt das Handy. Für mich war damit die Party vorbei. Eilmeldung über Eilmeldung. Putschversuch in der Türkei. Kampfjets über Istanbul. Panzer, Schüsse. Und da auf der Wiese mit einer Pulle Bier in der Hand kam der Gedanke, Scheiße, das gibt einen Bürgerkrieg. Den gab es nicht. Das wissen wir. Der Putsch ist gescheitert. Trotzdem 290 Tote, mehr als 2000 Verletzte und ein Land, das viele nicht mehr wiedererkennen. 100 Tage ist es an diesem Wochenende her. Niloufar Elhami ist im Studio, 100-Redakteurin. Weißt du noch, was deine ersten Gedanken waren?
Ich weiß, dass ich dachte, das kann eigentlich nicht sein. Das Militär kann doch unmöglich stärker sein als Erdogan. Ich konnte mir das einfach nicht vorstellen, dass die Regierung diese harte Hand von Erdogan auf einmal so die Kontrolle über das Militär verloren hatte. Und mein zweiter Gedanke war, als mir klar wurde, dass dieser Versuch wirklich scheitert, oh Mist, jetzt wird es wirklich ernst und jetzt kommt Erdogans Rache.
Der Putschversuch vom 15. Juli. Seitdem sind 100 Tage, in denen viel passiert ist, vergangen. Wir versuchen mal einen Eindruck zu bekommen heute Abend, wie dieser Putschversuch das Land verändert hat.
Genau, und man muss sagen, ursprünglich wollten wir viele unterschiedliche Perspektiven drin haben. Geschichten von Erdogan-Anhängern, von Erdogan-Gegnern, von hier lebenden Türken, von Leuten, die ernsthafte Probleme bekommen haben, die ganze Bandbreite. Und es hat sich aber in der Vorbereitung herausgestellt, erstens, es ist nicht so leicht, jemanden zu finden, der für Erdogan ist und offen drüber sprechen will, auch kritische Fragen zu Erdogan beantworten will. Und zweitens war in der Recherche schnell klar, dass die richtig erzählenswerten Geschichten von den Menschen kommen, die unter der Politik Erdogans leiden, die betroffen sind von den Drangsalierungen. Und selbst da war es schwierig, Menschen zu finden, die mit uns sprechen wollten, weil diese Einschüchterung, bloß nichts Falsches sagen, leider funktioniert.
Trotzdem gibt es drei Geschichten heute Abend in der 100.
Genau, unser Reporter Markus Dichmann, der war 2013 selber in Istanbul zu der Zeit der Gezi-Park-Proteste. Er hat die Stadt lieben gelernt und Freunde gefunden. Unter anderem hat er damals Volkan kennengelernt, ein türkischer Sportjournalist, der wirklich an diese Aufbruchstimmung in der Türkei geglaubt hat. Der 2013 dachte, wir werden unsere Stimme erhöhen, wir werden uns durchsetzen. Und jetzt will und kann Volkan nicht mehr. Er hält es in der Türkei nicht mehr aus und ist vor wenigen Wochen nach Deutschland gekommen.
Thomas Bormann ist seit 2011 in der Türkei als ARD-Korrespondent, berichtet er aus Istanbul. Und als er hinging, dachte er auch noch, in ein paar Jahren ist die Türkei vielleicht in der EU. Doch mittlerweile ist das ja völlig undenkbar. Thomas erzählt uns, wie er die Veränderungen in der Türkei mitbekommen hat.
Und dann trifft unsere 100-Reporterin Luisa Saman einen Mann, der sagt, aufgeben wäre für mich Selbstmord, und der weiterkämpft. Auch wenn man ihm seine Professur genommen hat und ihn schon in den Knast gesteckt hat.
Das ist die 100 heute Abend. Am Mikro Paulus Müller. Yaksham.
D-Radio Wissen.
Es ist ein schleichender Prozess. Du merkst, irgendwas fühlt sich nicht so richtig an. Irgendwas hat sich verändert. Und dann irgendwann kannst du das auch noch an konkreten Dingen festmachen. Merkst, so kann es nicht weitergehen. Und wenn du selbst nichts an alledem ändern kannst, dann, ja, dann bleibt nur die Trennung. Volkan Agir hat so einen Prozess durchgemacht. Mit seiner Heimat, mit der Türkei. Der Plan, die Türkei zu verlassen, ist langsam in ihm entstanden. Aber nach der Putschnacht war klar, ich muss die Türkei verlassen. Also macht Volkan sich auf Richtung Deutschland. 100-Reporter Markus Dichmann ist mit ihm befreundet und wie es sich für einen echten Freund gehört, hat er Volkan vom Flughafen Köln-Bonn abgeholt.
Da ist er, kommt die Rolltreppe rauf.
Da ist er, mein Kumpel Volkan. 3 Jahre lang haben wir uns nicht gesehen. Also war ich jetzt beim Warten schon ein bisschen aufgeregt.
Oh, 2 große Koffer dabei.
Die schleift er hinter sich her. Und dann noch ein paar Umhängetaschen über der Schulter. Ich mit Mikro in der Hand, da wird die erste Umarmung etwas umständlich.
Hey Kumpel, Nessensen. Ja. Auch gut, Iem, danke. Ist das jetzt dein ganzer Hausstand, den du mit hast?
Ja.
Ja, alles?
Ja.
Der Kerl hat sich kein Stück verändert, zumindest nicht äußerlich. Trägt immer noch seinen Vollbart, die halblangen schwarzen Haare so nach hinten gegelt und auch die Klamotten sehen gleich aus. Karohemd, graue Kapuze, schwarze Jacke und nicht zu vergessen sein Piratenohrring.
Und wie ist es? Jetzt hier
sehr
zu
schön.
Ja? Na Mann, sag, bist du aufgeregt, jetzt hier zu sein?
Nein, noch nicht.
Noch nicht?
Wir nehmen den Zug in die Stadt und erstmal bringe ich Volkan in sein neues Zuhause. Ein schönes kleines Zimmer in der Wohnung einer Arbeitskollegin. Die Bleibe habe ich für Volkan in den letzten Wochen organisiert. Wir sollen uns kurz vorher noch per Telefon ankündigen.
Hey Volkan, this is. Hallo, Evet. Markus Leib. Was ist denn?
Die Kollegin spricht übrigens auch Türkisch.
Hey, ihr sollt Deutsch reden.
Nein, noch nicht. Aber I really bitte.
That's our train.
Volkan schaut aus dem Zugfenster und guckt sich Köln an. Wobei man eigentlich kaum was erkennen kann. Draußen regnet's und es ist grau. Wir haben den 3. Oktober, den Tag der deutschen Einheit. In der Türkei hat das Parlament am selben Tag eine Verlängerung des Ausnahmezustands bewilligt.
Ich bin hier, like I promised. Like 3 years ago, we were together and I said, I will come to Köln and find you. Because you also invited me and I said, of course I will.
Als Volkan vor 3 Jahren sagt, klar Mann, komm ich dich besuchen, da hielt ich das für so eine klassische Abschiedsschmerzfloskel. Klar sehen wir uns wieder, klar bleiben wir in Kontakt, obwohl das in Realität oft viel schwerer fällt als gedacht. Dann vor ein paar Wochen schreibt er mir, ich komme nach Deutschland. Ich so, cool, gehen wir ein Bierchen trinken oder so. Dann er so, ich komme, um zu bleiben. Jetzt steht er hier mit all seinem Kram bereit für ein neues Leben. Vor 3 Jahren, ganz ehrlich, da hätte ich gedacht, wenn, dann kommt es andersrum. Wenn, dann ziehe ich in die Türkei. Denn im Herbst und Winter 2013 bin ich fast 3 Monate lang in Istanbul. Und es ist der Wahnsinn. Ich kann mich nicht erinnern, jemals eine Stadt und ihre Menschen so erlebt zu haben. Demos, Konzerte, Straßenküchen, überall. Und zwar friedlich, mit Liedern, Farbe und mit Tango. Es knistert in der Luft. Und es fühlt sich gut an, in Istanbul zu sein. Vielleicht kann man es hier sogar länger aushalten, denke ich. Eine Zeit lang hier leben und hier arbeiten. Ein Gedanke, der aber jedes Mal schnell wieder verpufft, wenn die Polizei mit Schlagstöcken und Gasgranaten anrückt. Zum Zünglein an der Waage wird der Kampf um den Gezi-Park, am zentralen Platz der Stadt, den Taksim. Die Regierung will den Park niederreißen und den ganzen Taksim neu gestalten. Im Mai und im Juni gehen Millionen auf die Straßen. Und zwar aus allen politischen und sozialen Lagern. Ich meine sogar die Fußballfans, die sich sonst die Köpfe einschlagen. Sogar die gehen zusammen demonstrieren. Für den Park, ja, aber vor allem, weil sie die Schnauze voll haben von einer Regierung, die ihnen bei nichts, aber auch gar nichts zuhört.
I was also in the demonstration.
Und klar, auch Volkan ist in diesem Frühling 2013 dabei. Was er da erlebt, das ist für ihn mehr als eine Demo, wo man sich mal hinstellt und ein paar Slogans brüllt. Nee, das hier, das fühlt sich anders an. Keine Demo, sondern Widerstand.
It was not the demonstration, it was resistance.
Und es war ein Widerstand, der mit einem Sieg endet. Das können wir ruhig Sieg nennen, denn der Park steht ja immer noch. Nachdem sich die Leute widersetzt haben, hat die Politik zugehört. Der Bürgermeister, der Gemeinderat, die haben alle zugehört und gesagt, dass sie die Leute jetzt einbeziehen wollen, was die Pläne für die Stadt angeht. Das hat mir schon ein bisschen Hoffnung für die Zukunft gegeben.
That made me a little bit hopeful about the future.
Es geht Volkan also gut. Ja, 2013, da fühlt er sich ganz wohl zu Hause in Istanbul. Da bewegt sich was, meint er. Und nicht ganz unerheblich, es läuft auch beruflich bestens.
94.9 Açık Radio.
Er arbeitet unter anderem für Açık Radio, zu Deutsch Freies Radio. Ein Sender, der im Grunde crowdfinanziert ist. Eine absolute Rarität im türkischen Mediensystem. Açık berichtet jeden Tag über die Gezi-Ereignisse, während die meisten Mainstream-Medien das alles völlig ignorieren und Pinguin-Dokus zeigen. Volkan selbst macht einmal wöchentlich eine Sportsendung, die er so auch nur bei Açık machen kann. Hintergründig nicht nur über Ergebnisse und Transfers und vor allem nicht nur über Fußball.
If you are a sports journalist in Turkey, you have to focus only football. You have to focus only Fenerbahçe, Galatasaray and Beşiktaş.
Sportjournalisten in der Türkei konzentrieren sich nur auf Fußball. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe. Aber das interessiert mich nicht. Außerdem denke ich, muss man alles am Sport auch kritisch betrachten, besonders in der Türkei. Aber das geht nicht. Also, wenn du einen Platz in den türkischen Medien finden willst, dann musst du den Mund halten und einfach nur die Spiele gucken.
To find a place in Turkish media, you have to shut your mouth and just watch the games.
Und das könnte er einfach nicht. Aber bei Açık Radio, da hat Volkan seine sichere Nische gefunden. Ich selbst setze im Oktober 2013 das erste Mal einen Fuß in die Redaktion. Ich bin mehrere Wochen lang bei Açık im Rahmen eines journalistischen Austauschprogramms und versuche so gut ich kann mitzuhelfen. Und so lerne ich Volkan dann auch kennen.
I saw a German guy walking in the radio and yeah, I don't exactly remember how we met. Maybe you remember.
Not really. But I remember that there was one, everybody told me, there's Volkan, he speaks German.
Ah, ja. Ja, ich kann Deutsch.
Es ist Ende 2013 und der Gezi Spirit, der hängt immer noch in der Luft. Und er hat sogar seine eigene Hymne. Überall ist Taksim, überall ist Widerstand, singen die Leute in der ganzen Türkei. Und warten irgendwie gemeinsam auf den richtig großen Durchbruch. Der aber nie kommt. Der Gezi Spirit schläft ein. Im Herbst 2013 fällt die Regierung zum Beispiel täglich tausende Bäume im Norden der Stadt, um eine dritte Bosporusbrücke zu bauen. Aber niemand protestiert. Ganz beiläufig geben die Stadt und ihre Menschen nach. Stück für Stück, als wäre Gezi nie gewesen. Volkan beobachtet, wie sich seine Heimat verändert.
Turkey has changed in a bad way.
Polizei und Justiz werden aggressiver. Viele der Gezi-Aktivisten werden noch lange nach den Protesten in der Nacht aus ihren Betten gerissen und ins Gefängnis gesteckt. Das lässt natürlich keinen kalt. Und auch in Volkan geht eine Menge vor sich. Da ist Frust, da ist Wut und da ist vor allem Enttäuschung. Auch über sich selbst, denn auch er gibt auf.
We didn't resist it. I didn't resist.
Stattdessen nimmt er sich eine Auszeit. Er braucht Erholung von dem, was er in den letzten Monaten erlebt hat. Er verschreibt sich seiner Leidenschaft, dem Sport. Da verlässt Volkan das erste Mal für längere Zeit das Land und berichtet 2 Monate lang aus Brasilien über die Fußball-Weltmeisterschaft. 2015 macht er das wieder so. Dieses Mal folgt er dem Fußball nach Chile, zur Copa America.
When I was in Chile, I really felt like that I did something.
In Chile hatte ich das Gefühl, dass ich das packen kann als Sportjournalist. So ganz auf mich gestellt. Ich habe den Respekt meiner Kollegen gewonnen, die Erfahrung, im Ausland zu leben und zu arbeiten, mein eigenes Geld zu verdienen. Und da dachte ich, ja, ich pack das.
I said, yes, I can do that.
Und da ist er plötzlich, dieser Gedanke, dass er sich das nicht geben muss, was in der Türkei passiert. Es reift der Plan, irgendwann ganz abzuhauen. Und während er innerlich mit diesem Gedanken spielt, wird die Lage in der Türkei richtig ernst. Denn seine Heimat geht in Flammen auf.
Turkey was exploding, I have to say so, because in every city you can hear a suicide bomber attack.
Die Türkei ist explodiert. Ich muss das so sagen. Von überall haben wir von Selbstmordattentätern gehört. Allein die Bombe in Ankara, 200 Tote. Und das ist auf dem größten Platz der Stadt passiert. Dabei ist Ankara die Hauptstadt, die muss sicher sein. Und ja, 4, 5 oder 6 Selbstmordattentate sind passiert. Vielleicht sogar noch mehr. Die Leute haben Angst, rauszugehen, nur um sich ein Brot zu kaufen.
You're afraid as well? Yeah, I had the same thing.
Volkan hat Angst. Seine Freunde haben Angst. Eigentlich hat die ganze Türkei Angst. Und was sucht man, wenn man Angst hat? Sicherheit und einen harten Rechtsstaat. Und genau das verspricht die AKP, die Partei Recep Tayyip Erdogans. Und sie gewinnt bei den Neuwahlen im Dezember.
Her birinin, vatanımızın, demokrasimizin, özgürlüğümüzün korunmasında katkısı vardır.
Angst und Erdogan, die gehören für Volkan untrennbar zusammen. Angst vor Krieg und Terror, Zustimmung für Erdogans harte Hand. Und weil es Angst sei, mit der die Türkei regiert werde, ist sich Volkan auch ganz sicher, was in der Nacht zum 16. Juli passiert, dass der Putschversuch nur inszeniert ist.
I like to be provocative about it.
Ich glaube, das ist ein riesiges Spiel von der Regierung. Ich war in Izmir und habe mit Freunden einen Film geguckt. Da dreht sich eine Freundin um, die gerade bei Twitter reingeschaut hat und sagt, ich glaube, gerade wird geputscht. Und ich so, wie bitteschön? Wo sind die Panzer? Wo die Kampfjets? Irgendwo muss doch Militär auf den Straßen sein. Da zeigt sie mir nur ein Foto von der Bosporusbrücke. Aber kein einziger Soldat in Izmir, nur ein paar in Istanbul. Das ist doch nur ein Spiel.
It was a game and
there but there were people shot, you know, on Bosporus Bridge, for example.
For governments to reach their goal, it's not important to lose some people. It was just number.
Am Tag nach dem Putschversuch schreibt Volkan einen langen Post bei Facebook. Eine Nachricht an alle, die sich in der Putschnacht Sorgen um ihn gemacht haben. Er beginnt mit den Sätzen: Danke an alle, die an mich gedacht haben. Mir geht es gut. Aber eigentlich geht es mir nicht gut.
I'm not okay. I'm not going to be okay, I said.
Ich bin nicht okay. Und ich werde auch nicht okay sein. Das ist so ein Ausdruck, den wir auch schon nach den Selbstmordattentaten benutzt haben. Wir haben uns immer angerufen und gefragt, wie geht's dir? Und dann geben wir halt die Klischee-Antwort, mir geht's gut. Aber eigentlich geht's uns überhaupt nicht gut.
We are giving the cliché-answer, like, yes, I'm okay, but I am not, actually.
Das Nicht-Okay-Sein, ein ständiges Gefühl in der Magengegend, dass hier irgendwas nicht stimmt. Dass er und alle anderen nach Strich und Faden verarscht werden. So fühlt sich Volkans Leben in der Türkei jetzt an. Außerdem krempelt Erdogan nicht nur Militär und Justiz um, sondern auch die Medien. Knapp 2 Wochen nach dem Putsch werden 45 Zeitungen, 16 TV und 23 Radiosender geschlossen. Und viele weitere sind in den folgenden Wochen dran. Auch das geht nicht spurlos an Volkan vorbei.
Government is closing lots of TV channels and radio channels.
Ein Sender wurde geschlossen, bei dem ich viele Freunde habe. Ich war bei der Hochzeit von einem der Moderatoren. Noch ein anderer Sender wurde geschlossen, bei dem ich eine Sendung über die Fußball-Europameisterschaft gemacht habe. Kurz vorher hatten sie mir noch angeboten, die Sendung weiterzumachen. Natürlich tun sie mir leid, aber ich muss sagen, die Entscheidung, nach Deutschland zu kommen, fühlt sich gut an.
I'm sorry for them, but I really feel good about my decision to come here.
Da ist er also. Volkan hat es wirklich bis nach Deutschland geschafft. Und sein Start hier, der wirkt fast zu schön, um wahr zu sein. Nach einer Woche steht er schon wieder am Mikrofon und berichtet. Beim WDR-Sender Funkhaus Europa, im türkischsprachigen Radioprogramm Köln Radyosu. Aber natürlich hat Volkan nicht einfach seinen Koffer gepackt, ist rüber nach Deutschland gejettet und hat jetzt hier eine Festanstellung als Radiomoderator. Dass er überhaupt nach Deutschland kommen konnte, hat er einem Stipendium zu verdanken. Das gleiche übrigens, mit dem ich damals in Istanbul war.
Wir haben über Weltmeisterschaft Qualifikation spielen gesprochen. Entschuldigung, ich werde verbessern. In meiner ersten Woche habe ich schon einen Beitrag gemacht für Köln Radio. Und heute, wir haben meinen zweiten Beitrag für Köln Radio. So, alles klar. Alles sehr super.
Immerhin 2 Monate lang kann Volkan jetzt seinen Traum leben. Solange ist er finanziell durch das Stipendium abgesichert. Und danach? Keine Ahnung. Ein Job oder ein Studium wären eine Möglichkeit, die Aufenthaltsgenehmigung zu verlängern. Aber zurück nach Istanbul, in die Stadt, in der er geboren und aufgewachsen ist, will er nicht.
You are not choosing the place where you're born, but you can choose where you want to spend your life.
Du suchst dir nicht aus, wo du geboren wirst, aber du kannst dir aussuchen, wo du dein Leben verbringen willst. Wenn sie mir nicht die Einreise verweigern, ja, dann werde ich mal zurückgehen und meine Freunde und meine Familie in der Türkei besuchen. Aber einige Jahre lang will ich jetzt ein Leben in Deutschland führen. Von der Türkei halte ich mich fern, solange Erdogan das Land führt.
But I would like to stay away from Turkey when Erdogan is leading.
I'm not okay. And I'm not going to be okay. Markus Dichmann hat mit seinem Kumpel Volkan darüber gesprochen, wie es kam, dass der seine geliebte Heimatstadt Istanbul verlassen hat. Die 100 hier, 100 Tage nach dem Putschversuch in der Türkei.
Die Radio Wissen, 100.
Thomas Bormann berichtet für die ARD aus Istanbul. Seit 2011 lebt er dort. Jetzt geht seine Zeit als Korrespondent zu Ende. Und als er in die Türkei kam, da dachte er, wenn ich in 5 Jahren dieses Land verlasse, dann ist die Türkei vielleicht schon EU-Mitglied. Heute kommt einem dieser Gedanke fast absurd vor. So weit weg war die Türkei von der EU noch nie. Wir wollen jetzt mit Thomas sprechen über das Land, das für 5 Jahre Heimat war und noch gerade so ist. Hallo Thomas, nach Istanbul.
Ja, hallo. Hallo, schönen guten Tag.
Vielleicht fangen wir mal damit an. Einige von uns wissen das vielleicht gar nicht mehr. Was war die Türkei für ein Land, in das du 2011 gezogen bist?
Das war ein Land, das wirtschaftlich sehr stabil war. Ein Land, in dem es den Menschen Jahr für Jahr merklich besser ging und in dem auch so die Rechte der Bürger stiegen. Also es gab mehr Freiheiten, gerade auch für Angehörige anderer Religionen. Da konnte die armenische Gemeinde hier zum ersten Mal seit über 90 Jahren wieder in manchen Kirchen, die vom Staat mal konfisziert waren, sich zu Gottesdiensten treffen. Also es herrschte so eine offene Atmosphäre und die gipfelte dann ja auch darin, dass es diese Gezi-Proteste gab gegen ein geplantes Einkaufszentrum. Die Bürger mischten sich ein, sie gründen Bürgerinitiativen, ein moderner Staat mit einer guten Zivilgesellschaft. So sah das in den ersten Monaten, die ich war, hier aus. Aber das ist praktisch alles zerschlagen worden und heute hat die Türkei einen großen Schritt in die Vergangenheit hinter sich.
Waren diese Gezi-Proteste tatsächlich auch vielleicht der Zeitpunkt, wo du dachtest, das kippt jetzt, wo du das erste Mal, irgendwie den Gedanken hast, es ist doch gar nicht so, wie ich dachte, oder gab es da einen anderen Punkt?
Nein, das war bei den Gezi-Protesten noch nicht der Fall. Die wurden dann zwar brutal niedergeschlagen. Es gab ja auch einige Demonstranten, ich glaube, es waren 8, die dabei getötet wurden. Und damals dachte ich auch schon immer noch, das ist immerhin der große Unterschied, gerade auch zwischen der Türkei und Ägypten. In Ägypten hat die Polizei gleich auf die Massen geschossen, da gab es hunderte Tote. Und in der Türkei haben sie eben so in Anführungszeichen nur mit Wasserwerfern und Tränengasgranaten die Mengen vertrieben, sodass es dann im Vergleich zu Ägypten viel weniger Opfer gab. Also hier ist die Polizei doch eher mit Mitteln, die man auch aus manchen europäischen Städten kennt, gegen die Demonstranten vorgegangen. Aber trotz dieser Niederschlagung der Proteste damals waren eben diese Gedanken, wir mischen uns ein und wir lassen uns nicht alles vorschreiben von der Regierung. Diese Gedanken, die waren noch sehr fest. Und jetzt, also 3 Jahre nach Gezi und nachdem ich 5 Jahre hier bin, ich doch rückblickend sagen muss, diese Gezi-Bewegung war letztlich nur ein Strohfeuer. Und der Staat hat hier mit seinem mächtigen und gut funktionierenden Überwachungsapparat das geschafft, die Leute einzuschüchtern. Und die ganz Aktiven, die haben vor allem im Hinterkopf, ich möchte mein Heimatland, die Türkei, verlassen, weil ich hier meine Freiheit nicht ausleben kann und lieber irgendwo in einem anderen Land leben.
Diese Einschüchterung oder diese Präsenz des Staates, die hat sich dann bei dem Putschversuch vor 100 Tagen da nochmal massiv beschleunigt. Wo warst du in der Nacht des Putschversuchs?
Also in der Nacht war ich selber gerade in Deutschland gewesen und habe fassungslos dann am Abend des 15. Juli die Nachrichten verfolgt. Meine Frau, die war hier in unserer Wohnung und hat von unserer Terrasse aus sehen können, wie auf der Bosporusbrücke geschossen wird. Sie hat die Kampfjets gehört, die im Tiefflug über die Stadt geschossen sind, einfach um die Bürger einzuschüchtern. Das hat ja das Militär damals gemacht und das war also wirklich schlimm. Als ich dann aus meinem Aufenthalt in Deutschland zurückkam, hier in die Türkei, also ein paar Tage nach dem Putschversuch, herrschte hier so eine Art Volksfeststimmung. Die öffentlichen Verkehrsmittel waren immer kostenlos, damit alle Menschen zu den großen Anti-Putsch-Feiern strömen konnten, die abendlich in vielen Städten der Türkei waren. Und da waren also Erdogan-Anhänger ganz beseelt von ihrem Sieg, dass sie die Putschisten niedergeschlagen haben und haben ausgelassen gefeiert. Aber man spürte da schon, jeder, der nicht mitbeseelt ist, der sich nicht mit so freut, dass eben Erdogan es geschafft hat, die Putschisten letztlich niederzuschlagen, der machte sich gleich verdächtig.
Gucken wir uns aber trotzdem die Putschnacht nochmal an. Das ist ja so, wenn man in so einer Vorbereitung, so einer Sendung, wie wir die heute haben, mit Leuten spricht, merkt man, da ist immer noch ganz viel Spekulation im Raum. Da wird immer noch ganz viel eben davon geredet, hatte Erdogan da nicht doch irgendwie die Finger mit drin? Es gibt verschiedenste Versionen dieser Putschnacht, was da vorgefallen sein soll. Welche Version ist, nachdem du da jetzt eine ganze Zeit drüber berichtet hast und dich damit intensiv beschäftigt hast, deine Version?
Also das meiste sind wirklich Verschwörungstheorien, dass Erdogan das selbst angezettelt habe. Das halte ich wirklich für geradezu Unsinn. Beliebt ist immer, dass irgendwie CIA oder Mossad dahinter stecken. Nein, ich glaube, es war einfach so, es gibt viele Militärangehörige, viele hohe Generäle, die seit Jahren unglücklich waren damit, wie sich die Türkei entwickelt, die Erdogan für gefährlich halten, weil sie meinen, er gibt der Religion hier einen zu breiten Raum und will immer mehr Macht an sich reißen. Und zum anderen gibt es den früheren Weggefährten von Erdogan, den Prediger Fethullah Gülen, auch islamisch konservativ, also aus dem gleichen Holze geschnitzt wie Erdogan. Aber diese beiden früheren Männerfreunde, die haben sich überworfen und kämpfen praktisch innerhalb ihres Lagers um die Macht. Und diese Gülen-Anhänger sind gut vernetzt, gut organisiert. Sie haben vor allem auch in Polizei und Militär viele Leute sitzen. Und ich halte es am wahrscheinlichsten, dass eben viele dieser Gülen-Anhänger, die mit Erdogan unzufrieden waren, sich verbündet haben mit den unzufriedenen Militärs und verabredet, okay, wir werden hier versuchen, gewaltsam an die Macht zu kommen. Und irgendwann, da sickerte einiges durch, der türkische Geheimdienst hat davon mitbekommen. Und ich will nicht ausschließen, dass vielleicht irgendwann am Nachmittag des 15. Juli vielleicht sogar Erdogan selbst erfahren hat, aha, die planen hier in der kommenden Nacht einen Putsch. Und dann mag Erdogan vielleicht gesagt haben, na gut, dann lasse ich die das mal versuchen. Denn wenn ich das jetzt schon zerschlage, wo noch gar nichts passiert ist, habe ich da nicht so gute Argumente, viele Kritiker mundtot zu machen. Aber ich lasse das jetzt passieren. Die hatten den ja auch um ein paar Stunden vorverlegen müssen. Das ist völlig stümperhaft. Um 22 Uhr begann am Freitagabend, als alle Welt auf den Straßen war. Normalerweise machen solche Leute einen Putsch ja irgendwie morgens um 5, wenn alles schläft. Aber so fing das um 22 Uhr an, war von vornherein zum Scheitern verurteilt und war dann ja auch schnell so um 3-4 Uhr in der Nacht schon niedergeschlagen. Also das Einzige, wo man sagen kann, Erdogan habe daran mitgewirkt, ist, dass er vielleicht gedacht hat, so, die lasse ich jetzt mal mit aller Gewalt kommen und dann werde ich mit umso mehr Gewalt zurückschlagen können.
Du hast es angesprochen, es gibt wahnsinnig viele Interessen, die da irgendwie zusammen oder gegeneinander gelaufen sind. Und das ist ja auch eine Riesenherausforderung für dich als Journalisten, bei dem Durcheinander irgendwie durchzublicken. Wie bist du da vorgegangen?
Ja, das ist wirklich sehr schwer, zumal viele Menschen jetzt auch hier eingeschüchtert sind. Es wurden ja Zeitungen geschlossen, die überhaupt nichts mit der Gülen-Bewegung zu tun haben. Und die Regierung fing dann auch sehr schnell an, die Gülen-Bewegung und auch die kurdische PKK quasi in einen Topf zu schmeißen und zu sagen, das sind alles Terroristen und mit denen werden wir jetzt sofort aufräumen. Und dass man hier als Sympathisant für die PKK erklärt wird in der Türkei, das kann vor allem vielen türkischen Journalistenkollegen sehr schnell passieren. Und ich stelle halt fest, dass manche meiner Kollegen abgetaucht sind, ins Ausland gegangen sind. Viele haben Angst, dass sie vor Gericht gestellt werden. Und es gibt praktisch nur noch Journalisten, die frei berichten können, die bei regierungsfrommen Zeitungen arbeiten. Das beobachte ich ganz eindeutig. Und so kann ich mir dann, denke ich, das Urteil erlauben. Der Staat geht hier nicht nur gegen die Hintermänner des Putsches vor, sondern gegen jeden, der die Regierung Erdogan kritisiert.
Aber das tust du ja theoretisch auch als deutscher Journalist in der Türkei. Du berichtest frei. Wurdest du schon von den Behörden in irgendeiner Form an deiner Berichterstattung gehindert?
Nein, also überhaupt nicht. Bisher überhaupt nicht, muss ich vielleicht sagen. Und natürlich gibt es so vor allem für Fernsehteams jetzt schwieriger Drehgenehmigungen, vor allem wenn man im kurdischen Südosten etwas filmen will. Das wird einfach abgelehnt. Oder dass man von der Regierung selbst Statements bekommt, das gibt's eh selten.
Es sind aber auch Tausende von Lehrern, Wissenschaftlern betroffen und ihre Ämter erhoben worden. Was macht das mit diesem Land? Wie macht sich das in deinem Alltag auch auf der Straße bemerkbar?
Der Alltag auf der Straße, der geht hier praktisch unverändert weiter so wie früher. Wenn man hier am Wochenende unterwegs ist in Istanbul, es ist immer noch diese lebensfrohe, diese quirlige Stadt. Was sich deutlich geändert hat, ist, dass es praktisch überhaupt keine oder sehr wenige deutsche Touristen gibt und auch aus anderen westeuropäischen Ländern viel weniger. Also auf dem ersten Blick ist das Stadtbild ziemlich das gleiche, aber auf den zweiten Blick merkt man denn, es gibt auch deutlich weniger Austauschstudenten. Istanbul war hier immer angesagt für die Erasmus-Programme, dass auch Studenten aus Deutschland hier mal ein, zwei Semester studieren. Die Zahl dieser Austauschprogramme ist nach dem Putschversuch und auch durch die Angst nach den vielen Terroranschlägen vorher drastisch zusammengestrichen worden. Und ich denke, auch dadurch, dass so viele kritische Dozenten, Professoren suspendiert wurden, wird das ohnehin nicht so gute akademische Niveau der Universitäten in der Türkei noch weiter sinken. Also ich denke mal, die Türkei schneidet sich hier ins eigene Fleisch. Und die Regierung, die sagt auch, es geht doch alles richtig normal weiter und wir haben genügend Leute, um die frei werdenden Posten von Lehrern und Dozenten wieder neu zu besetzen. Die Frage ist nur, was sind das für Leute?
Ganz am Anfang unseres Gesprächs hast du von der Türkei erzählt, die du 2011 kennengelernt hast. Eine Türkei der Hoffnung, in der Menschenrechte eine immer größere Rolle gespielt haben, die sich der EU nähert. Was für eine Türkei verlässt du jetzt, wenn du wieder zurück nach Deutschland kommst?
Ja, das ist doch eine Türkei, in der ein Mann, eben der Präsident Erdogan, das Sagen hat und wo ich das Gefühl habe, er wünscht sich das Osmanische Reich zurück, in dem ein gerechter Sultan regiert. Und da komme ich natürlich auch zu dem Schluss, diese Türkei passt nicht in die EU. Aber ich habe auch in den 5 Jahren erlebt, dass die Polarisierung in der Türkei, der Gesellschaft hier, immer schärfer geworden ist. Es gibt die Erdogan-Fans, die Anhänger, und die Erdogan-Gegner. Und zwischen den beiden sind die Spannungen immer größer geworden. Und nun gibt es eben auch viele Erdogan-Gegner, die wollen nicht Erdogans Türkei, die wollen eine Türkei mit einer offenen Gesellschaft, eine Türkei, die in die EU hinein soll. Für diese Menschen wünsche ich mir, dass eben die Beziehungen Türkei-EU so stark wie möglich gehalten werden, dass da nicht durch irgendwelche Kurzschlusshandlungen irgendwelche Beziehungen abgebrochen werden. Denn das wäre schlimm, eben für diese Menschen, die sich danach sehnen, dass ihr Land eines Tages eben doch mal in die EU gehört, weil sie selbst, die sind quasi gedanklich in der EU angekommen. Und das ist eben auch die Türkei. Die wird nur jetzt oft überdeckelt von diesem mächtigen Apparat rund um Präsident Erdogan. Aber diese Menschen, die dürfen wir nicht vergessen. Und das ist der Gedanke, den ich dann mitnehme.
Thomas Baumann, danke nach Istanbul.
D-Radio Wissen. 100
Tage Ausnahmezustand in der Türkei. Dieses Wochenende ist der Putschversuch vom 15. Juli 100 Tage her. Und dieser 15. Juli war ja sowas wie ein Booster. Er hat eine Entwicklung beschleunigt, die es vorher schon gab in der Türkei. Sie hat sich nicht nur nach dem Putsch verändert, sondern sie verändert sich seit ein paar Jahren. Niloufer Elhami ist im Studio 100 Redakteurin. Nilo, wenn man ja so ein paar Jahre mal zurückdenkt, da wurde noch ganz, ganz anders über die Türkei und speziell über Istanbul gesprochen, als das jetzt der Fall ist. Die Leute waren total begeistert.
Ja, ich weiß nicht, wie viele Kollegen und Freunde ich hatte, die immer darüber sprachen, unbedingt nach Istanbul fahren. Ich kenne persönlich auch viele, die dort Erasmus gemacht haben. Das war wirklich eine coole Underground-Szene, tolle Subkultur. Kurzum, das war total angesagt. Und ich bin auch eine Zeit lang öfter da gewesen.
Ja, ich weiß auch noch, dass ich unbedingt hin wollte, weil die Leute alle so begeistert waren, hab's dann aber leider nicht gemacht. Und jetzt will man ja gar nicht mehr hin. Mittlerweile ist da echt sowas wie eine Angst einfach zu spüren, ne?
Ja, und auch ganz viel Verwunderung, was aus diesem Land eigentlich geworden ist. Ich habe das gemerkt bei den vielen, vielen Gesprächen, die ich in der Recherche geführt habe. Ich hatte eine ganze Liste mit Namen und Telefonnummern von Türken und Türkinnen vor Ort oder in Deutschland oder im Ausland, mit denen ich gesprochen habe. Und eine Sache hat sich in allen Gesprächen wie so ein roter Faden durchgezogen. Und das war dieses Gefühl, was ist eigentlich aus meinem Land geworden? Wie ging das? Wir waren doch so auf einem guten Weg, wir waren so nah dran, die Türkei war doch eigentlich eine gute Mischung aus modern und konservativ und es war offen und jetzt, ja, wirklich ein Riesenschritt in die Vergangenheit, wie ja unser Korrespondent Thomas Bormann auch im Gespräch gesagt hat, und ich habe mit einer Türkin gesprochen, die ist Kurdin, Alevitin, die lebt seit 10 Jahren in Deutschland, hat aber ihre gesamte Familie in der Türkei und sie erzählte mir, dass sie das erste Mal wenige Tage nach dem Putschversuch ihren Bruder in der Nähe von Istanbul besucht hat. Und die sagte, dass sie das allererste Mal Gefühl hatte, boah krass, es fühlt sich nicht gut an in meiner Heimat.
Wieso? Was hat sie erlebt?
Sie meinte, dass sie, glaube ich, 2 Tage nach der Ankunft oder einen Tag einfach Geld abheben wollte mit ihrem Bruder und ist in so eine riesen Feier reingeraten von Erdogan-Anhängern. Ne?
Mit den Fahnen und...
genau, ja. und dass sie und ihr Bruder, dass die wollten einfach ihre Sache machen. Geld abheben, schnell abhauen nach Hause, ihre Ruhe. Das war irgendwie heiß, ne, Juli. Und dass sie richtig angepöbelt wurden, warum sie da keine Flaggen mittragen und nicht mitfeiern und so. Und dann hat sie mir auch erzählt, dass sie auch zum ersten Mal gemerkt hat, so hey, mit knielangem Rock rumlaufen und irgendwie Sommershirt und so, fühlt sich irgendwie komisch an.
Man kann sagen, ein gespaltenes Land und die beiden Lager, naja, sind ungleich verteilt. Die einen sind gerade sehr, sehr laut und sehr, sehr begeistert und die anderen haben Angst. Gleich lernen wir aber noch jemanden kennen, Onur Hamsaoglu, der nicht aufgibt und der weiterkämpft für eine freie Türkei.
D-Radio Wissen. 100.
Wir haben es ja schon gehört in dieser 100, dass die Türkei sich massiv verändert hat. in den letzten Jahren und erst recht seit dem Putschversuch vom Juli. Wir haben gehört, dass Menschen Angst haben, das Falsche zu sagen, dass Journalisten Probleme haben, kritische Stimmen einzufangen. Und trotzdem hat Luise Sammann einen Mann getroffen, der sich nicht einschüchtern lässt, der keine Angst hat und das, obwohl er schon in U-Haft gesessen hat und nicht mehr Professor sein darf. Onur Hamsaoglu. 30 Jahre hat er an der Uni gearbeitet, seit ein paar Wochen nun nicht mehr. Er ist einer von vielen, denen gekündigt wurde. Aber er ist einer von wenigen, die geblieben sind und den Mund aufmachen. Deswegen hat Luise auch etwas gebraucht, um ihn zu finden.
Mein Istanbuler Nachbar ist verschwunden. Einfach weg. Erst ein paar Tage nach dem Putschversuch vom 15. Juli fiel mir auf, dass der goldene Citroën nicht mehr vor dem Haus parkt, mit dem der nach Rasierwasser duftende ältere Herr morgens immer wegfuhr. Und auch seine Frau, immer für ein Schwätzchen bereit, lauerte plötzlich nicht mehr hinter dem Spion, wenn ich durchs Treppenhaus ging. Ich dachte mir erstmal nichts weiter. Es war Sommer und viele Istanbuler verlassen im Sommer die Stadt, ziehen ans Meer oder in die Dörfer, aus denen sie einst an den Bosporus kamen. Irgendwann aber stapelte sich dann die Post im Eingang. Erst Rechnungen, dann Mahnungen. Und meine Nachbarn blieben auch verschwunden, als der Sommer zu Ende ging und Istanbuls Straßen sich wieder füllten. Wenn im türkischen Fernsehen von den Verhaftungen angeblicher Gülen-Unterstützer berichtet wurde, dachte ich jetzt immer sofort an die leere Wohnung unter mir. Mein Nachbar war pensionierter Richter. Er und seine Frau gaben sich religiös, hielten aber offensichtlich wenig von der AKP. Alles passte. Auch wenn wir uns nicht wirklich kannten, bekam ich Mitleid. Ob sie jetzt irgendwo in einem Kellerloch steckten? Wovon sie lebten? Letzte Woche dann waren die Briefe im Eingang plötzlich weg. Und als ich die Treppe hochkam, öffnete sich tatsächlich ihre Tür. Dahinter stand die Polizei. Mein Nachbar und seine Frau werden jetzt offiziell gesucht. Natürlich würde ich lügen, wenn ich nicht zugeben würde, dass aus meiner privaten Anteilnahme schnell auch journalistische Neugierde wurde. Das wäre eine gute Geschichte. Meine Nachbarn interviewen oder einen der anderen Türken, die gestern noch ganz normale Leute waren und heute als terrorverdächtige Gülenisten gesucht werden, sich verstecken, unter falschem Namen leben. Die Konten gesperrt, die Häuser konfisziert. Jemand, an dessen Beispiel sich der Wahnsinn zeigen lässt, der hinter den aktuellen Türkei-Nachrichten steckt. Ich fing also an zu suchen. Wo mein Nachbar ist, weiß ich bis heute nicht, aber ich fand andere, die in ähnlichen Situationen steckten. Nur wer will schon interviewt werden, wenn gerade sein Leben auf dem Spiel steht? Was ich brauchte, das war ein Held. Jemand wie Onur Hamsaoglu.
Korku insani bir duygu.
Angst ist absolut menschlich. Ich kritisiere niemanden für seine Angst. Aber ich selbst habe mir von Kindheit an beigebracht, mich nicht zu fürchten.
Onur Hamsaoglu sieht nicht aus wie ein Held. Der kleine Mann mit buschigem Schnauzer, Brille und Bauchansatz hat erstmal nichts Ritterliches an sich. Und doch ist er einer der mutigsten Menschen, die ich je getroffen habe.
Hiç göremedim. İyi ki de göremiyorum.
Manchmal warnen mich meine Freunde. Sie sagen, du solltest dich mehr im Hintergrund halten. Du solltest wegziehen. Aber das kratzt mich nicht. Wenn wir in einer Zeit wie dieser Angst zulassen, dann können wir nicht kämpfen.
Onur Hamsaoglu ist Hochschulprofessor für Medizin. Sein Fachbereich nennt sich öffentliche Gesundheit. Wenn Leute wie er zu Helden werden, oder zu Helden werden müssen, dann sagt das viel aus über das Land, in dem sie leben. Ich treffe Hamsaoglu in einem kleinen Teegarten im asiatischen Teil Istanbuls. Wir haben uns mitten am Tag, mitten in der Woche verabredet. Das geht, weil er zwar vor kurzem noch in U-Haft saß, aber nach einigen Tagen wieder freikam. Und es geht, weil er arbeitslos ist. Die Universität Kocaeli nahe Istanbul hat Hamsaoglu vor 6 Wochen entlassen. Sämtliche Gehalts- und Rentenansprüche gestrichen. Den Chai, den wir trinken, wird später trotzdem er bezahlen. Ehrensache.
Dekret Nummer 672. Diejenigen, die eine Mitgliedschaft, eine Zugehörigkeit oder eine Verbindung zu einer Terrororganisation oder zu Strukturen haben, die als Gefahr für die nationale Sicherheit definiert sind, wurden aus ihren Positionen im öffentlichen Dienst entlassen.
Das Dekret wurde am 1. September gegen Mitternacht erlassen. Als ich morgens um 5:30 aufwachte, zeigte mein Handy unzählige WhatsApp-Nachrichten. Ich öffnete die Liste mit den Namen der entlassenen Wissenschaftler und merkte sofort, dass mir viele bekannt vorkamen.
Mit Dekret 672, das Präsident Erdogan erlassen konnte, weil ihn der Ausnahmezustand wie einen König regieren lässt, war Professor Hamzaoglus gewohntes Leben auf einen Schlag vorbei. Knapp 30 Jahre lang hatte er für seine Forschungen und Vorlesungen gelebt, war verbeamtet worden, hatte mit seinem Gehalt einen Sohn großgezogen. Jetzt ist er, ganz offiziell, ein Nichts. Während Hamzaoglu in seinem Chai-Glas rührt, beobachte ich ihn genau. Es ist ein bisschen wie damals mit meinem verschwundenen Nachbarn. Der Mensch in mir hat jetzt Mitleid. Die Journalistin will mehr. Vorsichtig rücke ich auf meinem Hocker näher heran und warte. Endlich hebt Onur Hamzaoglu den Kopf und lächelt.
Çok iyiyim. Gerçekten. Açıkçası bu kadar şiddetli olabileceğini.
Es geht mir sehr gut, wirklich. Im Moment sehe ich es vor allem als Glücksfall an, dass ich nicht im Gefängnis sitze.
Toplu olarak biz Kocaeli grubu gözaltına alınmıştık.
Für einen Moment bin ich so etwas wie enttäuscht. Das war nicht die dramatische Geschichte, die ich hören und erzählen wollte. Ich hatte mit Verzweiflung gerechnet, vielleicht sogar Tränen. Aber nicht mit einem ganz und gar ehrlichen, ungezwungenen Lächeln, wie das, was ich jetzt vor mir habe. Woher verdammt nochmal nimmt der Typ diese Zuversicht, diese Kraft weiterzumachen? 32.000 Menschen sind seit dem 15. Juli in der Türkei verhaftet worden. Sie alle sollen in irgendeiner Form den Putschversuch unterstützt oder der Bewegung von Fethullah Gülen nahegestanden haben. Ich kenne Leute, die ihre Jobs verloren haben, weil sie Fethullah mit Vornamen heißen oder weil sie als Kind auf Gülen-Schulen gegangen sind. Schließlich war das bis vor einigen Jahren noch hoch angesehen. Selbst mein türkischer Schwiegervater spazierte jahrelang einmal in der Woche zu den sogenannten Sohbet-Kreisen, den Gesprächsrunden, bei denen Gülen-nahe Hodjas den Koran auslegten oder Alltagsfragen beantworteten. Mein Schwiegervater ist gar nicht besonders gläubig, aber in eher konservativen Kreisen unterstützten viele die Bewegung, mehr aus sozialen als aus religiösen Gründen. Man ging da eben einfach hin. Heute nun reicht ein Konto bei der Gülen-nahen Bank Asia, um als Verbrecher verdächtigt zu werden. Und den Koran legen jetzt andere aus. Das ist ein Sinneswandel, bei dem nicht nur Sie oder ich, sondern auch viele Türken einfach nicht mehr mitkommen. Für Onur Hamzaoglu ist die Sache weniger verwirrend. Er ist einer von denen, die schon vor dem Einfluss der Gülen-Bewegung warnten, als Präsident Erdogan diese noch voll unterstützte. Außerdem gehört er zu den ganz wenigen Türken, die ich kenne, die keine religiösen Floskeln verwenden, wenn sie sprechen.
Daha önceden çok bilinen birisi olduğum için.
Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Kommunist bin. Es ist einfach nur absurd, ausgerechnet mich als Unterstützer eines islamischen Netzwerks zu bezichtigen. Deswegen ja auch diese Formulierung, Verbindung mit Organisationen, die die nationale Sicherheit gefährden. Das ist doch vollkommen unklar.
Hamzaoglu schüttelt den Kopf. Er und jeder, der sich mit seiner Geschichte beschäftigt, weiß, dass der eigentliche Grund für seine Entlassung nichts mit der Gülen-Bewegung und nichts mit dem Putschversuch vom 15. Juli zu tun hat. Januar 2016. Die Gewalt zwischen Türken und Kurden im Südosten der Türkei erreicht ihren blutigen Höhepunkt. Mitten in Wohngebieten fliegt das türkische Militär Einsätze gegen kurdische PKK-Kämpfer, die sich hier verschanzen. Hunderte Zivilisten sterben, ganze Städte stehen wochenlang unter Ausgangssperren, Verletzte können nicht ins Krankenhaus, Hungrige nicht zum Einkaufen, Tote nicht auf den Friedhof. Die Leiche eines kleinen Mädchens, das durch eine Kugel stirbt, wird von ihrer Familie über 2 Tage im Gefrierschrank gelagert. Erst als der Ausnahmezustand beendet ist, kann die 10-jährige Cemile beerdigt werden.
Onur Hamzaoğlu gehört zu einer kleinen Gruppe von Türken, die das Bild dieses Mädchens nicht mehr loslässt. Unter dem Namen Akademiker für den Frieden unterschreiben 1128 Universitätsangestellte einen Aufruf an die AKP-Regierung.
Als die Akademiker dieses Landes werden wir nicht schweigen und uns nicht zu Komplizen derer machen, die dieses Massaker begehen,
heißt es in ihrer Erklärung. Die Reaktion folgt prompt. Geschlagene 30 Minuten lang beschimpft Staatspräsident Erdogan die Unterzeichner in einer Rede, mit der er eigentlich der Opfer eines Terroranschlags gedenken will.
Farklı görüşlere, düşüncelere.
Wir akzeptieren unterschiedliche Meinungen, selbst wenn wir sie nicht teilen. Aber diese sogenannten Akademiker zwingen der Öffentlichkeit die Lügen und die Propaganda von Terroristen auf. Es besteht kein Unterschied, ob jemand Kugeln im Namen einer Terrororganisation schießt oder ob er Propaganda für sie macht.
Schon am nächsten Tag beginnen die Verhaftungen. Dozenten und Professoren werden aus Vorlesungsräumen abgeführt wie Schwerverbrecher. Nach einigen Tagen sind sie zwar wieder frei, aber damit sie das Land nicht verlassen können, werden ihre Pässe annulliert. AKP-nahe Medien drucken die Namen und Fotos der, Zitat, Vaterlandsverräter auf ihren Titelseiten ab und rufen die Studenten auf, den Unterzeichnern den Respekt zu verweigern. Ein bekannter Mafia-Boss und Erdogan-Unterstützer kündigt per Twitter an, man werde das Blut dieser Leute eimerweise verschütten. Ich habe damals mit Unterzeichnern gesprochen. Das war nicht leicht. Alle von ihnen waren mutige Leute, die sich gut überlegt hatten, ob sie ein so heißes Eisen wie den Kurdenkonflikt anfassen wollen. Diese Reaktionen aber überstiegen ihre schlimmsten Vorstellungen. Einige Unterzeichner konnten dem Druck am Ende nicht standhalten, zogen ihre Unterschrift zurück. Ob er je darüber nachgedacht hat? Onur Hamzaoğlu's verständnisloser Gesichtsausdruck sorgt dafür, dass ich mich für meine Frage schäme, noch bevor sie ganz draußen ist.
Wie hätte ich danach noch in den Spiegel sehen sollen? Wie hätten wir unseren Kindern erklären sollen, warum wir einen solchen Friedensaufruf nicht unterschrieben haben?
Der kleine Mann im grauen Jackett wirkte langweilig, als ich ihn das erste Mal auf mich zukommen sah. Jetzt finde ich höchstens noch mich selbst langweilig. Da sitzt er mitten am Tag in einem gut besuchten Teegarten mit einer deutschen Journalistin, mit der sich sonst kaum noch ein Türke blicken lassen will in diesen von Angst und Misstrauen geprägten Tagen, und senkt noch nicht mal die Stimme. Im Gegenteil, meine ständigen Fragen nach seiner Angst, meine unsicheren Blicke auf die Männer, die von den anderen Tischen zu uns herüberstarren, scheinen ihn eher zu belustigen.
Das Leben hier hat sich verändert. Die Türken flüstern heute viel. Und das, obwohl sie von Natur aus eigentlich gern laut sprechen. Keiner traut sich mehr laut, etwas gegen die Regierung zu sagen. Das zeigt die wachsende Angst. Aber genau deswegen müssen wir doch weitermachen.
Onur Hamzaoğlu wusste, dass die Rache, die Erdogan den Wissenschaftlern damals in seiner Rede geschworen hatte, kommen würde. Er hätte das Land verlassen können, so wie immer mehr seiner Landsleute es in diesen Tagen tun. Der türkische Braindrain ist unübersehbar. Doch Hamzaoğlu schüttelt nur den Kopf. Vor dem Kampf, den ich führe, kann man nicht weglaufen, sagt er.
Darbe girişiminde bulunan terör örgütünün.
Als Präsident Erdogan kurz nach dem Putschversuch im Juli den Ausnahmezustand ausruft, weiß Onur Hamzaoğlu, dass er dran ist. Alle Universitäten werden aufgefordert, terrorverdächtige Mitarbeiter in Ankara zu melden. Und weil die Uni von Kocaeli als besonders AKP-loyal gilt, fügt sie der Liste von Gülen-Leuten gleich noch den Namen Hamzaoğlu und ein paar andere hinzu. Wenn schon sauber machen, dann richtig.
Erdogan und die AKP haben beschlossen, die Republik Türkei völlig umzustrukturieren. Sie wollen, dass Lehrende und Studierende zu gehorchenden, nicht selber denkenden Elementen werden.
Hamzaoğlu's Augen funkeln jetzt hinter den Brillengläsern. Genau das, ein unpolitischer, nicht mitdenkender Wissenschaftler, ist das Schlimmste, was er sich vorstellen kann. Die Regierung mag übermächtig erscheinen, aber sie soll sehen, dass da noch jemand ist, der es ihnen zumindest bis zum Schluss schwer machen wird.
Wir sind trotz unserer Entlassung in Khojaeli geblieben. Und als wir per Mail aufgefordert wurden, unsere Wohnungen zu räumen, weil sie zur Uni gehören, haben wir daraus eine Party gemacht. Alle unsere Freunde kamen, einige Studenten und Anwohner. Wir haben uns die Stimmung nicht verderben lassen. Das ist unsere Art zu kämpfen.
Unter seinen gefeuerten Kollegen an der Uni gilt Hamzaoglu als eine Art Abi, ein großer Bruder. Denn es ist nicht das erste Mal, dass er sich gegen die auflehnt, die ihn zum Schweigen bringen wollen. Im Jahr 2011 arbeitet Onur Hamzaoglu an einer Studie zur Umweltverschmutzung in Dilovası, einer Industriestadt nahe Khojaeli. Ein Drittel der türkischen Chemieindustrie steht hier. Statt Sonnenschirmen ragen an den Stränden die Schornsteine von Stahlfabriken in den Himmel. Die Lovasis Lage direkt am Meer ist günstig, nicht nur wegen der Häfen, über die die Ware direkt verschifft wird. Es ist auch ein offenes Geheimnis, dass hier jeden Monat tonnenweise Industrieabfall im Meer landet. Jeder in die Lovasse weiß auch, dass die irgendwann verpflichtend eingeführten Filtersysteme meist ausbleiben, Kontrollen kaum stattfinden. Das Grundwasser, die Luft, das Gemüse im Vorgarten, alles in die Lovasse ist inzwischen vergiftet. Die Bewohner erzählen von mutierten Gurken und Küken, die mit verdrehten Füßen aus dem Ei schlüpfen. Der Fall Dilovası ist ein paar Mal durch die nationalen Medien gegeistert. Doch in der aufstrebenden Türkei, in der Wirtschaftswachstum über alles geht, interessiert sich kaum jemand für die Probleme der Bewohner. Bis auf Onur Hamzaoglu.
Wir haben in einer Studie herausgefunden, dass 32 von 100 Todesfällen in Dilovası durch Krebs verursacht werden. Nachdem deren Babys geboren waren, haben wir Proben von der allerersten Muttermilch genommen und auch vom allerersten Stuhlgang der Neugeborenen. Und tatsächlich, in beiden Proben konnten wir Schwermetalle in absolut unnormaler Höhe nachweisen.
Hamzaoglus Ergebnisse haben Skandalpotenzial. Kein Wunder, dass die örtliche AKP ihn jetzt auf dem Kieker hat. Denn die Studie fällt in eine Zeit, in der sie auf weitere Investitionen der internationalen Stahlindustrie in Dilovası hofft. Nach einem Interview, in dem er von seinen Befunden berichtet, wird Hamzaoglu vom Bürgermeister der Stadt höchstpersönlich angeklagt. Er habe nicht bestätigte Studienergebnisse an die Öffentlichkeit weitergegeben und so Panik verbreitet, heißt es. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, der Rektor der Uni leitet eine Untersuchung wegen unethischen wissenschaftlichen Verhaltens ein. Es folgen 5 Jahre Rechtsstreit, Mobbing und offene Drohungen.
Die Unileitung und auch die Stadt erklärten mich zur Zielscheibe. Jeder, der mit mir befreundet war oder nur mit mir sprach, brachte sich in Verruf. Sie isolieren dich. Sie enthalten dir Titel und Positionen vor, beleidigen dich. Aber ich habe die Hoffnung nie aufgegeben.
Erst im vergangenen Jahr spricht ein Gericht Hamzaoglu frei. Er darf weiter in Khojaeli lehren und forschen. Sowohl seine Gegner als auch seine engsten Freunde hoffen, dass sich der Professor nun vielleicht ins Private oder zumindest in eine Art unkritische Wissenschaft zurückziehen würde. Pustekuchen. Wenige Monate später ist Hamzaoglu einer der ersten, der den Aufruf der Akademiker für den Frieden unterschreibt.
Egal wie lange es dauert, wir werden bis zum Schluss weiterkämpfen. Sie können mich einsperren, mich irgendwo verschwinden lassen. Das ist möglich, sehr gut möglich sogar. Sie können mein Leben zerstören. Aber bei allem Risiko, anstatt nur halb und mit einem Maulkorb zu leben, versuche ich lieber alles, um frei zu sein.
Eine Woche nach unserem Teegartenbesuch treffe ich Professor Hamzaoglu am Rande einer Veranstaltung noch einmal. Diesmal in Khojaeli, wo er bis zu seinem Rausschmiss lehrte. Gemeinsam mit seinen gefeuerten Kollegen hat er eine alternative Uni gegründet. Jeden Mittwochnachmittag laden sie nun zu offenen, kritischen Vorlesungen ein. Zu Themen, die an den staatlichen Unis längst nicht mehr möglich sind. Der kleine Saal, den die Lehrergewerkschaft im Stadtzentrum von Khojaeli zur Verfügung gestellt hat, ist proppenvoll. Bei der Eröffnung geht es um einen Vergleich von deutschen Unis im Jahr 1933 und türkischen im Jahr 2016. Onur Hamzaoglu hat wieder sein graues Jackett an. Die randlose Brille ist auf die Nasenspitze gerutscht. Und weil er Erdogans Vorgehen gegen die Akademiker mit den Anfängen von Hitlers Naziregime verglichen hat, hat er schon wieder eine Klage am Hals. Ob er jetzt endlich ans Aufgeben denkt?
Ich halte den Vergleich der heutigen Türkei mit Deutschland 1933 für absolut passend. Vielleicht stehen uns die düsteren 40er Jahre der Nazis noch bevor. Alles hier könnte noch schlimmer werden. Aber dann wird es auch irgendwann ein 1945 geben, eine Befreiung. So müssen wir die Geschichte lesen. Ich sehe keine andere Chance, als zu kämpfen. Denn mit dem Kämpfen aufzuhören, das wäre für mich wie Selbstmord.
Başka türlü durmak demek örneğin benim için intihar etmem anlamına gelir.
Luise Sammann hat einen mutigen Mann getroffen. Onur Hamsaoglu lässt sich den Mund nicht verbieten. Hoffen wir, dass das so bleibt.
D-Radio Wissen 100.
Saolun, danke für die Geschichten in dieser 100. An Markus Dichmann und seinen Kumpel Volkan, der es nicht mehr ausgehalten hat in seiner Heimat. Danke an Luise Sammann, die Onur Hamsaoglu getroffen hat, der mutig weiterkämpft. Danke an Thomas Bormann, der 5 Jahre als ARD-Korrespondent in der Türkei war und für uns nochmal auf diese Jahre zurückgeschaut hat. Danke auch an Nastja Schwabska in der Technik und Petra Bäumer online. Vielen Dank an Niloufar Elhami, Redakteurin dieser Sendung. Nächste Woche geht es um Geschwister. Und wenn ihr da eine Geschichte habt, die ihr unbedingt erzählen wollt, schreibt uns doch mail@deradiowissen.de. Sowieso, ne? Kritik, Lob, Hinweise, immer willkommen. Und nicht vergessen, Podcast abonnieren. Dann kriegt ihr die 100 immer direkt dahin, wo ihr sie gerne hört. Wenn euch gefällt, was ihr hier hört, gebt uns doch eine Rezension vom Podcast hier bei iTunes und Co. Wir würden uns total freuen. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
D-Radio Wissen 100.
Ich musste jetzt wegen dieser Reportage über Volkan doch auch oft wieder an meine Zeit in Istanbul denken und wie viel Absurdes da zum Teil auch passiert ist. Also in der Reportage spreche ich da von diesen Pinguin-Dokus, die im Fernsehen gezeigt wurden wegen der Gezi-Proteste. Und es war tatsächlich so, dass viele Sender Tier-Dokus gezeigt haben, um im Fernsehen nicht darüber berichten zu müssen, was da eigentlich passiert auf dem Taksim und im Gezi-Park. Und dann haben die Protestler, die Leute, die auf die Straße gegangen sind, diesen Pinguin genommen und als Graffiti und als Figürchen an ihrem Rucksack und so zu einem Protestsymbol gemacht. Und das ging mit vielem. Da gab es eben die Gasmasken, klar, die wurden selbst auch zu so einem Symbol. Dann gab es den Pinguin, dann gab es die Frau im roten Kleid, so eine junge Frau, die mit einer Gasgranate angegriffen wurde. Und wenn man damals mit einem dieser Bilder oder auch nur einer Gasmaske am Rucksack erwischt wurde, weil man die Augen schützen wollte, ich hatte eine Freundin, die hat es nicht mehr ertragen, so viel Gas in die Augen zu kriegen, deshalb hatte die so eine Maske dabei und wenn man damit erwischt wurde, wurde man in den Knast gesteckt. Das war vielleicht schon so ein Vorbote von vielem, was noch kommen sollte in der Türkei.
Als ich unseren Korrespondenten Thomas Bormann angerufen habe in Istanbul, um zu fragen, ob er darüber sprechen kann, wie sich die Türkei in seiner Zeit verändert hat, hat er natürlich ja gesagt. Und ich wollte von ihm zuerst wissen, was ihn dann so in diesen 5 Jahren am meisten überrascht hat. Dann hat er so ein bisschen nachgedacht und meinte so, weißt du was? Ich habe total unterschätzt, wie gut das Überwachungsapparat von Erdogan so funktioniert. Und er hatte mir 2 Beispiele dafür gegeben. Das erste war, dass er immer mit seinem Auto über die Grenze gefahren ist nach Griechenland, weil er auch von Griechenland aus berichtet hat. Und irgendwann mal ist er dann zurückgefahren und dann wurde er von dem Grenzpolizisten total nett begrüßt. Hello, Mr. Bormann. Und er war natürlich ein bisschen überrascht, woher wissen die meinen Namen, und hat danach festgestellt, alles klar, jedes Auto, das über die Grenze fährt, wird registriert. Die wissen ganz genau, wer rein und raus fährt. Und das zweite Beispiel war während der Gezi-Proteste. Er hat mitbekommen, wie Leute sich einfach organisieren wollten, die auf Twitter geschrieben haben, wir treffen uns in 2 Stunden an der Ecke so und so, um zu protestieren, Plakate hochzuhalten. Und die Polizei war schon da und hat die Leute sofort verhaften können. Das heißt, die haben alles im Keim erstickt.
Es ist inzwischen wirklich total schwer geworden, in der Türkei noch journalistisch zu arbeiten, einfach weil man kaum noch Leute vors Mikrofon bekommt. Als ich vor 7 Jahren nach Istanbul kam, konnte man jeden einfach anquatschen. Die Türken haben wirklich gern mit deutschen Journalisten gesprochen. Und jetzt ist es so, dass die einen, also die Erdogan-Anhänger, einen sofort für einen westlichen Agenten halten und einen beschimpfen oder einfach schweigen. Und die anderen, also die Regierungsgegner, die haben ganz einfach oft Angst, sich noch zu äußern. Und gerade deswegen, weil das so ist, war es eben so absolut absurd, dass Professor Hamzaoglu sich mitten in einem Teegarten mit mir treffen wollte und es auch überhaupt nicht für nötig hielt, wenigstens mal ein bisschen leise zu sprechen. Ich saß da also total nervös, während er mal eben Nazi-Deutschland mit der heutigen Türkei verglich. Und Professor Hamzaoglu, der blieb total entspannt. Und allein das hat mir eigentlich schon gezeigt, dass der Mann sich wirklich durch nichts einschüchtern lässt und bereit ist, aufs Ganze zu gehen.
D-Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.